heutigen Abend. Das Wort sozial. Vielleicht muss ich es nochmal ausdrücklich sagen. Vom marxistischen Standpunkt aus muss man das Wort sozial sowieso verabscheuen. Weil es der Rücksicht auf die Opfer des Kapitalismus ist. Weil es die Rücksicht auf die Opfer des Kapitalismus im Interesse des Funktionierens des Gesamtladens ist. Sozial hieß in der Vergangenheit, man muss diejenigen, die durch unsere Wirtschaftsweise ins Elend gestürzt werden, man muss die unterstützen, damit sie funktionsfähig und willig und brav bleiben. Das hieß sozial. Und sozial hieß deswegen, also das ist die Abteilung, das muss man verabscheuen. Vernünftigerweise sollte man für eine Gesellschaft sein, in der die Menschen nicht arm werden, dann braucht man auch nicht für die Armen sorgen. Es sollte das nicht geben, dass Leute mittellos sind. Dann bräuchte es auch keine Umverteilung. Aber jetzt sind wir halt mal im Kapitalismus und reden mit den Zungen der Sozialdemokraten. Sozial war der große Wert der Vergangenheit und was war das? Sozial war, dass der Kapitalismus, die Marktgesellschaft, eine Korrektur braucht, weil sie von selber jede Menge Opfer schafft und die nötige Rücksicht auf die Hilflosen nicht nimmt. Sozial war das Wort für, man darf es dem Markt nicht überlassen. Es war das Wort für, Korrekturen am Ergebnis der Konkurrenz sind nötig. Und jetzt heißt sozial, sozial ist, was Arbeit schafft. Und was heißt es eigentlich? Was schafft denn Arbeit? Da heißt, sozial ist alles das. Was Unternehmer in Stand setzt, mehr Arbeit gewinnbringend brauchen zu können. Das ist sozial. Also früher war sozial der Gedanke der Korrektur des Marktes. Jetzt ist sozial, ist die einzige Chance der Mittellosen ist, dass die Kapitalisten so viel Geschäfte machen, dass sie irgendwelche von denen wieder brauchen können. Jetzt ist sozial im Land immerzu das Interesse der Unternehmer absolut für dasselbe wie das Gemeinwohl halten. Alles tun, damit es den Unternehmern gut geht, das ist sozial. Natürlich immer mit dem angehängten Schwänzchen, denn nur so werden sie wachsen, nur so werden sie wieder Arbeit schaffen und das brauchen ja wohl die Mittellosen. Den Leuten wird gesagt, euer einzige Hoffnung ist das Kapital. Und jetzt muss man dem alles zurecht machen, denn sonst habt ihr sowieso keine Chance. Das ist die neue Leitlinie der Sozialpolitik. Und das ist das Moment, warum man wirklich sagen muss, das ist ein gewollter Systembruch, das ist ein gewollter Paradigmenwechsel des sozialen Gedankens. Das ist nicht halt auch wieder irgendein Schritt, sondern das ist eine veränderte Einstellung zu dem ganzen Sektor. Und weil es das ist, ist auch klar, dass mit den Maßnahmen, die jetzt angesagt sind, die Sache nicht zu Ende ist, sondern mit dem neuen Geist, der jetzt da einkehren soll, da wird man noch das eine oder andere entdecken, was auch dem Schaffen neuer Arbeitsplätze im Weg steht. Jetzt noch die ganze dritte Abteilung. Wozu ist denn das alles gut? Erstmal, warum muss es sein? Oder warum wird es gemacht? Da ist was anzuerkennen, was ernst zu nehmen. Dieses Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Und das ist die Härte des Kapitalismus, dass in dem System alles und jedes, das Leben der normalen Leute, aber auch die Fähigkeit des Krämers an der Ecke was zu verkaufen, aber auch die Finanzmacht des Staats, dass alles und alles davon abhängt, ob die Geschäfte der Unternehmer gut gehen. Jetzt gehen sie schlecht. Und in dem Maß, wo sie schlecht gehen, brechen wirklich nicht nur den Leuten Erwerbsquellen weg, sondern auch dem Staat Finanzquellen. Die Steuern nehmen ab. Die Sozialkassen brauchen immer mehr Geld. Der Haushalt ist in Schieflage. Die Maastricht-Kriterien werden verletzt. Und insgesamt nimmt wirklich die ökonomische Macht des Staates in der Krise ab. Das ist einerseits absurd, aber was kann denn der Staat dagegen machen? Auch darüber ist es vor einigen Monaten hier mal gegangen. Einerseits kann er nicht sehr viel dagegen machen, denn das Geschäft der Kapitalisten, das müssen die schon selber machen. Und wenn die zu viel Kapital akkumuliert haben, wenn zu viel Geld investiert worden ist im Autosektor und in jedem anderen, als dass sich's noch lohnt, dann muss erstmal Kapital kaputt gehen in entsprechendem Umfang, ehe irgendwas wieder losgeht. Da ist der Staat auch ohnmächtig. Aber auf der Ebene der Politik wird diese Ohnmacht überhaupt nicht anerkannt. Seit der Wiederwahl der Sozialdemokraten im letzten Herbst, seitdem eigentlich gleich in den Wochen nach der Wiederwahl, ging es los, Schröder vergeigtes Land. Deutschland schifft ab und die Regierung tut nichts dagegen. Und immerzu, ja, sagen wir so, und die Regierung hat sich eine Weile darüber herauszureden versucht, dass sie gesagt hat, ja, wir sind mit einer schlimmen weltwirtschaftlichen Krise konfrontiert, manchmal sogar ausdrücklich mit einer, die in Amerika gemacht worden ist, da können wir nichts dafür. Aber das ist für eine Regierung tödlich und das haben sie ja auch erlebt. Die Ohnmacht, die mit der Krise verbunden ist, einfach hinnehmen und gelten lassen und sagen, okay, geben wir es zu, wir sind ohnmächtig. Das ist für eine Regierung undenkbar. Also stellt sie sich nicht objektiv zur Sache, sondern stellt sich dazu, es liegt an ihr, Deutschland wieder flott zu machen. Und diesen Schwenk, den hat der Schröder auch vorgeführt, indem er gesagt hat, es stimmt, unser Land leidet nicht nur an konjunkturellen, sondern an strukturellen Problemen. Das ist immer das strukturell, das heißt, an was, was an unserem Regieren liegt, an was, was wir falsch gemacht haben. Konjunkturell, das ist das Wegschieben von der Verantwortung von sich, da kann ich nichts dafür. Zugeben, wir leiden an einem strukturellen Problem. Das ist der Einstieg in, wir haben was falsch gemacht, wir korrigieren es. Und dann benutzt der Staat seine Macht. Und welche hat er? Er kann ja nicht den Gewinn erfinden, wenn er sich nicht einstellt. Er kann ja nicht der Börse Vertrauen spendieren, wenn die gerade keins hat. Aber er kann was. Er kann das Proletariat verbilligen im Interesse der Unternehmer. Und das macht er und das sagen wir auch richtig, unser Projekt hat den Zweck, Deutschland und Europa wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Ob das dazu reicht oder nicht. Denn auch das ist nur eine Bedingung des Geschäfts. Auch das ist nur ein Punkt der Kalkulation. Ja, jetzt sind die Lohnkosten dann billiger, als sie gestern waren. Ob das reicht, dass Unternehmer wieder Gewinne machen, die ihnen genügen und sie dann wieder Lust zum Investieren kriegen, ja, das wird man dann schon sehen. Aber der Staat stellt sich auf den Standpunkt, was anderes kann ich sowieso nicht machen, aber das kann ich machen. Dann wäre es ja fahrlässig, wenn ich die Möglichkeit fürs Kapital günstige Bedingungen zu schaffen, nicht ausnützen würde, wo doch im Land alles daran hängt, dass das Kapital floriert. Und wenn er sich dann an die Veränderung der sozialstaatlichen Bedingungen macht, dann verändert er auch gleich viel mehr als bloß eine konjunkturelle Situation. Also eine konjunkturell bedingte Notlage. Denn wenn die Gesetze jetzt dann mal neu heißen, wenn eine neue Rentenformel gemacht wird oder eine neue Formel in die Rentenformel eingebaut wird zur Absenkung, wenn das Arbeitslosengeld von 36, von 32 auf 12 Monate abgesenkt wird und so weiter und so weiter, dann ist das die neue Gesetzeslage und dann gilt es für immer. Dann ist es wirklich, dass die Regierung stellt sich der Krise gleich gar nicht in dem Sinn, Scheiße, die Kapitalisten verdienen nichts, weil sie zu viel investiert haben. Sondern gleich in dem Sinn, dass bei uns Krise ist, kommt davon, dass wir nicht noch konkurrenzfähiger gegen das Ausland sind, als wir ohnehin schon sind. Und dafür können wir was tun. Und das soll dann aber auch unsere neue Lage sein. Wer hat was davon? Die Leute, die Geld verdienen müssen, mit Arbeit nicht. Die werden ja billiger gemacht. Die kriegen ja heute gesagt, eurem Geld verdienen darf man es nicht abverlangen, dass es zu einem Leben reichen muss. Dass man davon vielleicht nicht leben kann, darf kein Einwand gegen das Geld verdienen sein. Die nicht. Die Arbeitslosen. Je nachdem. Wenn das Wachstum wirklich mal so stark ausfallen sollte, dass die Unternehmer trotz radikalem Rationalisieren wirklich noch mehr Arbeitskräfte brauchen, ja, dann werden die ein oder der eine oder andere von denen zu einem Hungerlohn schon wieder eingestellt werden. Den Unternehmern, ja, denen kann das nützen, die Verbilligung. Aber der Kanzler sagt gleich, wem es hauptsächlich nützen soll. Deutschland und seiner Stellung in der Welt. Das ist das andere Element, das wirklich neu ist in diesem Zusammenhang. Die Regierung erklärt die Agenda 2010 und die Veränderung des Sozialstaats als Erfordernis der neuen Stellung Deutschlands in der Welt. Wenn Deutschland eine große, mächtige Nation sein will, die sich von den Amis nichts sagen lassen muss, dann müssen unsere Leute billiger arbeiten. Doch einmal eine schöne Auskunft darüber, wie Imperialismus und Volkswohlstand sich verknüpfen. Also in der Begründung der Agenda redet der Kanzler im weiteren Verlauf dieses Vortrags so: Wir wollen unsere Verantwortung als auch unsere mitgestaltende Rolle in einer multipolaren Weltordnung des Friedens und des Rechts. Wir werden sowohl unsere Verantwortung als auch unsere mitgestaltende Rolle in einer multipolaren Weltordnung des Friedens und des Rechts nur dann umfassend wahrnehmen können, wenn wir das auf der Basis eines starken und geeinten Europas tun. Es geht um die Rolle Europas in der internationalen Politik, aber es geht auch um die Unabhängigkeit unserer Entscheidungen in der Welt von morgen. Beides, auch das ist Gegenstand dieser Debatte, werden wir nur erhalten können, wenn wir wirtschafts- und sozialpolitisch beweglicher und solidarischer werden. Und zwar in Deutschland als dem größten Land in Europa, was die Wirtschaftskraft angeht und damit natürlich auch in Europa. Diesen Zusammenhang zwischen unseren wirtschaftlichen und damit auch unseren sozialen Möglichkeiten einerseits und unserer eigenen Rolle in Europa und in der Welt andererseits darf man nicht aus den Augen verlieren. Also die Auskunft ist richtig gehend. Wenn Amerika, also multipolare Welt ist hier an anderer Stelle, sagt er, und wenn wir uns gegen die gefährlichen Tendenzen des Unilateralismus stemmen wollen, dann müssen wir ökonomisch leistungsfähiger sein in Deutschland. Dann müssen wir mehr rüsten, heißt es ja an anderer Stelle. Dann müssen wir mehr Rüstung bezahlen können. Dann müssen wir von den Leuten aber auch verlangen, dass sie arbeiten, ohne an ihre Arbeit die Erwartung zu stellen, dass damit auch ein Leben bezahlt werden kann. Eine Kombination von für Deutschland braucht sie neue Armut. Schöne Auskunft, die man umkehren müsste, wenn die Gewerkschaften dazu bereit wären. Umkehren im Sinn von darauf bestehen, dass wenn man dann diesem Anliegen der Armut oder dieser Zumutung, dass jetzt mehr Armut Deutschland gut tut, wenn man die ablehnen will, dass man dann auch sagen muss, dann haben wir aber auch für Deutschland nichts übrig. Dann ist uns auch gleichgültig, ob dieses Land in der Welt eine wichtige Rolle spielt oder nicht. Ja, und da merkt man schnell, da sind die Gewerkschaften nicht dafür zu kriegen. Das wäre jetzt vielleicht der letzte Punkt. Diese Agenda 2010 hat einen riesen Wirbel erzeugt. Er hat in der SPD und im Verhältnis von SPD und Gewerkschaften wirklich einiges aufgewirbelt. Aufgerührt. Und auch dieser Umstand, dass da was aufgerührt worden ist, bestätigt nochmal, was ich eingangs gesagt habe. Diese Agenda ist ein Systembruch. Die wollen jetzt neue Zeiten aufziehen. Die wollen, dass man die ganze soziale Frage anders angeht. Nicht nur, wie bisher immer alle Leistungen an die Finanzierbarkeit immer neu anpasst, und da ist ja auch schon viel gekürzt worden, sondern ganz neu rangeht mit dem Argument, das ganze soziale Zeug ist doch eigentlich eine Belastung der ökonomischen Leistungsfähigkeit des Landes. So, und da haben die Gewerkschafter und die Sozialdemokraten, oder die Gewerkschafter und die Basis der Sozialdemokraten haben da ein bisschen Alarm geschlagen. Die Sozialdemokratische Partei eindeutig mit der Berechnung. Ja, die Diskussion läuft über, ist das die Weise, wie wir unseren Werten treu sind? Ist das nicht ein Abstandnehmen von sozialdemokratischen Zielen? Aber eindeutig mit der Rechnung, oder für einen tätigen Sozialdemokraten, für einen Menschen, der in die Politik geht heutzutage, ist offenbar die Frage, wofür stehe ich eigentlich? Und die Frage, kann ich mich damit beim Wähler sehen lassen? Ein und dasselbe. Die Sozialdemokraten fragen sich, ob sie so noch eine Wahl gewinnen können, wenn die soziale Partei ungefähr das propagiert, was die Christdemokraten und die FDP schon die ganze Zeit wollen. Die sagen, wenn es so weitergeht wie bisher, gewinnen wir keine Wahl, das merken wir ja an den letzten Landtagswahlen. Aber so wie der Schröder das will, so gewinnen wir auch keine Wahl. So, und das gibt der Partei, das gibt dem Streit in der Partei die Schärfe, ist das der Kurs, den wir wollen. Mit den Gewerkschaften schaut es ein bisschen anders aus. Weil die Gewerkschaften ja vom Schröder wirklich nicht mehr als Partner, sondern als Teil des Problems, an dem Deutschland leidet, angesprochen worden sind. Als ein Standpunkt, mit dem man sich bedauerlicherweise immer wieder verständigen muss. Weil sie an die Seite gerückt worden sind, weil gesagt worden ist, auf euch hören wir nicht mehr, auch wenn es euch nicht recht ist. Und diese Organisationen der Arbeiterschaft, die ja genau die im Kapitalismus erlaubte Rücksicht einklagen, die ja nie was anderes gewollt haben als Verteidiger des Sozialstaats sein, die erleben auf einmal, dass ihnen ihre Rolle in der Republik verweigert wird. Und ihre Rolle, blöderweise, so sind die, hat tatsächlich drin bestanden, eine politische Partei im Kanzleramt, am besten im Kanzleramt zu haben, bei der ihren Spitzenleuten ein offenes Ohr geliehen wird. Ab und zu mal eine Sitzung mit dem Kanzler und drüber reden, was drin ist, was geht sozialpolitisch. Das war ihre Existenz als Lobby der Armen. Und jetzt kriegen sie gesagt, auf euch hören wir nicht mehr. Und das Irre ist, das stürzt die Gewerkschaften wirklich in eine kleine Existenzkrise. Weil eine andere Sorte Gewicht wollten sie gar nicht, als die, dass sie bei der Sozialdemokratie Gehör finden. Jetzt probieren sie rum, ob sie ein bisschen mal mit der Angela Merkel sich treffen und sagen, wir könnten vielleicht auch die wählen, wenn ihr nicht mehr auf uns hört. Oder ob sie sagen wollen, wir machen mal einen Streik und zeigen, dass wir auch anders können, obwohl wir gar nicht anders wollen. Und in beiden kriegen sie gesagt, euer Erpressungsmacht wird nicht mehr respektiert. Jetzt betreiben die Gewerkschaften in ihrer eigenen Sichtweise das Äußerste, was ihnen einleuchtet und einfiele. Sie mobilisieren ganz öffentlich auf den Straßen gegen den sozialdemokratischen Kanzler. Machen 1. Mai-Kundgebungen gegen die Agenda 2010 und fordern, und jetzt kommt's, was eigentlich? Oder anders gefragt, was haben Sie denn eigentlich einzuwenden gegen die Agenda 2010? Es ist nämlich eins auffällig an den Gewerkschaften. Die Hauptdiagnose machen Sie mit. Der Haupthammer, dass der Sozialstaat zu teuer ist oder dass die Lohnnebenkosten zu hoch sind. Der Haupthammer. Im Lohn, der an die Arbeiter bezahlt wird, ist die Umverteilungsmasse nicht mehr drin. Das kann man andersrum ausdrücken und kann sagen, die Umverteilungsmasse ist eine Zumutung an die Wirtschaft. Das machen Sie mit. Sie sind auch für die Senkung der Lohnnebenkosten. Und erst dann geht's los, wo sie sich spalten und wo sie anders argumentieren oder wo sie in Opposition zur Regierung gehen. Erst dann kommen zwei Einwände. Der eine Einwand ist final. Mit dem einen Einwand bezweifeln die Gewerkschaften, mit ihren Worten, dass die Verbilligung der Arbeiterschaft überhaupt mehr Arbeitsplätze produziert. Ja, das hat immer was Heikles, wenn man sagt, ich bezweifle diesen Nutzen. Weil die Unterstellung, ja, wenn man mit der Verbilligung der Arbeiter Arbeitsplätze schaffen könnte, dann könnte man quasi gar nichts dagegen haben als Gewerkschaft.